Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marijn Kobotsch und ich freue mich sehr, heute mit Robert Greil, Chefstratege bei Merck Fink hier zu sein. Hallo Herr Greil, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Herr Greil, lassen Sie uns direkt mit drei schnellen Frage-Antworten reinstarten. Das zweite Halbjahr wird an den Börsen.
Gut, aber aufregend.
Die Wahl in Frankreich wird Aktien.
Wahrscheinlich etwas belasten.
Die größte Überraschung wird noch.
Ich würde sagen, dass der DAX die 20.000 irgendwann erreicht dieses Jahr.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Herr Greil, der erste Wahlgang in Frankreich ist durch. Die ganz böse Überraschung ist scheinbar vorerst ausgeblieben. Zumindest zeigten sich die Börsen etwas erleichtert. Aber worauf müssen wir uns jetzt am Sonntag bei dieser Stichwahl einstellen?
Naja, wir sind momentan an einem Punkt, wo noch entschieden wird, wer überhaupt von den Kandidaten jetzt antritt in den Stichwahlen. Also die Demokraten oder die nicht extremen Parteien versuchen ja letztendlich möglichst überall nur einen Kandidaten in die Schlussrunde zu bringen, um die Chancen zu erhöhen, eine absolute Mehrheit von Marine Le Pens Partei zu verhindern. Die Chancen stehen dafür wahrscheinlich nicht schlecht, aber das Risiko bleibt natürlich. Ich glaube, man muss sich darauf einstellen, dass es nach dem Sonntag, sprich Anfang nächster Woche, zu größeren Schwankungen kommen könnte an den Marktmärkten, vor allem, falls es eine absolute Mehrheit gibt. Wenn nicht, glaube ich, werden sich die Märkte wieder beruhigen und werden sich französische Assets auch vielleicht wieder kurzfristig ein bisschen erhöhen. Aber ich glaube, das grundsätzliche politische Setup in Frankreich nach vorne ist einfach von mehr Risiko geprägt und wird aus unserer Sicht mit zumindest im Basisszenario darauf rauslaufen, dass nicht viel passiert, dass man also mehr oder weniger so eine Blockaderegierung im Hintergrund hinter Macron hat, was natürlich von sich aus nicht günstig ist, aber nicht der Worst Case ist.
Sie hatten es ja angesprochen, genau, in Frankreich gab es auch etwas mehr Volatilität bei Staatsanleihen, auch an den Aktienmärkten. Ich sag mal, in Deutschland oder Europa hat man es eher bei den Bankaktien etwas mitbekommen, die sich diese Woche aber schon erholen. Heißt, sehen Sie genau bei diesen Branchen, bei diesen Regionen von Frankreich und Bankaktien, dann diese Volatilität, was Sie gesagt haben, oder würde das auch auf den gesamten Markt dann überschwappen?
Ich glaube, dass das größte Volatilitätspotenzial grundsätzlich in Frankreich besteht. Sicherlich werden andere Märkte mit reingezogen, aber ich denke mal, die Assets, die jetzt am stärksten betroffen sind, sind mit höchster Wahrscheinlichkeit auch weiterhin von den Schwankungen die französischen. Und damit natürlich zum Beispiel vor allem auch französische Banken, weil die natürlich naturgemäß viele französische Anleihen halten und da sehr stark dranhängen. Ich denke mal, der Rest von Europa wird vielleicht kurzfristig auch mitschwanken, aber sich relativ schnell wieder beruhigen und auf die wirklich entscheidenden Dinge für die Börse sich rückbesinnen. Und das ist letztendlich die Konjunkturentwicklung.
Auch in den USA wird ja dieses Jahr noch gewählt. Und jetzt gab es das erste TV-Duell, was ja doch viele Menschen, auch noch Anleger, eher ein bisschen so rätselratend zurückgelassen hat. Ja, wie beurteilen Sie das? Vielleicht nur ganz kurz zwei Sätze zum TV-Duell und dann die Auswirkungen auf Wirtschaft und Börse.
Ja, ich glaube, wer gesehen hat, wie Joe Biden aufgetreten ist, der macht sich wirklich Sorgen. Ich glaube, die Antwort geben die Märkte momentan schon. Die Märkte preisen momentan immer mehr ein Trump-Szenario ein als Präsident. Das sieht man sehr deutlich. Stand heute sind die Wettbörsen in den USA, ich habe gerade vorher geschaut, schon doppelt so hoch die Wahrscheinlichkeit oder mehr als doppelt so hoch, dass Trump Präsident wird als Biden. Also das ist momentan das, was, sagen wir mal, dieser Markt widerspiegelt, der sehr oft richtig liegt. Und ich glaube, dass Wall Street sich darauf vorbereitet, dass man sieht es an den Kursreaktionen bei den US Treasuries, die Renditen gehen jetzt ein bisschen hoch, weil eben die Angst vor mehr Verschuldung kommt. Das sind jetzt so Anpassungsprozesse, aber ich glaube, dass in den USA niemand überrascht ist, wenn Trump Präsident wird. Aber das Rennen ist noch lange nicht gelaufen. Das, glaube ich, muss man unbedingt dazu sagen. In den USA geht aus unserer Sicht der Wahlkampf erst richtig im September los. 10. September ist das zweite Fernsehduell angesetzt. Und dann im Herbst werden sich die Amerikaner erst richtig damit beschäftigen. Und da kann noch viel passieren. Auch Trump kann stolpern. Das muss nicht so glatt nach vorne laufen. Momentan gibt es zwar einen Favoriten, aber das Rennen, würde ich mal sagen, ist noch lange nicht gelaufen.
Was ich auch noch sehr spannend fand, gestern dadurch gelesen, die BITS, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, hat ja vor einer weiteren Zunahme der Verschuldung und der Staatsschuldenkrise, die man jetzt auch öfter schon gehört hat, gewarnt, vor allem in Bezug auf diese Wahlen. Wir haben so viele Wahlen, viele Wahlversprechen, Investitionen weiter in Nachhaltigkeit, in künstliche Intelligenz. Das sei so eine Art Pulverfass. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, das Verschuldungsthema, also wir sehen es, kommt mit gewisser Regelmäßigkeit alle 5 bis 10 bis 15 Jahre wieder auf den Tisch. Und jetzt war es lange ruhig. Also wenn man ehrlich ist, eigentlich seit einem guten Jahrzehnt, seitdem wir die letzte Eurokrise mit Italien, Griechenland und sowas damals hatten. Ich denke mal, dass die Gefahr jetzt deutlich steigt, vor allem wenn man in Frankreich natürlich jetzt wirklich eine absolute Mehrheit der Rechtsextremen bekommen würde und wenn in Amerika Trump Präsident wird. Das sind beides politische Richtungen, die für mehr Verschuldung sprechen in Ländern, wo die Verschuldungsquote bereits über 100% ist. Und man darf nicht vergessen, wenn Sie mal nach Europa schauen, Frankreich ist das Land, das absolut am meisten Schulden aufgebaut hat seit der Einführung des Euros schon heute und hat jetzt ein Defizitverfahren am Hals, natürlich mit ein paar anderen Ländern. Wenn das nach vorne sich noch weiter steigern sollte, ich glaube, dann sind Konflikte vorbereitet und das Verschuldungsthema und damit möglicherweise wieder strukturell höhere Zinsthema könnte von der Seite kommen. Aber die Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Weil wir haben gesehen, Wahlen in Italien haben das nicht ausgelöst. Auch andere Wahlen, wo wir eher einen Rechtsruck hatten, haben das nicht ausgelöst, jetzt im Wesentlichen. Aber jetzt ist wirklich so ein Punkt in der Zeit, wie Sie sagen, es gibt ja auch andere Themen, warum die Verschuldung steigt, also Militärausgaben natürlich, ja, genau. Und so weiter, wo man sehen muss, wo der Zug hinläuft, wo vielleicht auch andere Länder sich stärker verschulden müssen nach vorne. Also wenn Frankreich sich da eher zurückzieht und die Amerika, ich darf Sie dreimal raten, was mit den deutschen Staatsschulden passiert. Also da wird es Verschiebungen geben, je nach politischer Entwicklung. Und insgesamt ist das Verschuldungsthema eins, das nach vorne wieder mehr Potenzial hat, in den Vordergrund zu rücken an den Börsen. Aber ich würde jetzt noch nicht automatisch für dieses oder für nächstes Jahr eine neue Schuldenkrise sehen.
Ein Punkt, der da auch zugehört, der deutsche Haushalt hätte jetzt dann eigentlich morgen verabschiedet werden sollen, wurde jetzt so auf wahrscheinlich 14 Tage in die Zukunft verschoben, Mitte Juli. Wie schätzen Sie das ein? Also kommt da mal ein Haushalt, der auch noch Spielraum für wichtige Investitionen lässt, worüber wir immer reden? Oder wird es wieder ein Haushalt, der eher niemanden so wirklich zufriedenstellt, der alles wieder so ein bisschen lähmt?
Naja, der Rahmen, wenn man die Schuldenbremse in Deutschland einhalten will, was ja passieren soll, selbst wenn man noch irgendwelche Schlupflöcher für Sonderhaushalte findet, glaube ich, ist sehr, sehr begrenzt. Also einen großen Schub für die Wirtschaft wird es nicht geben. Wir kennen alle das, so wichtige Themen für die Unternehmen wie zum Beispiel Energiekosten, Stromkosten, dass man da einfach einen wettbewerbsfähigen Preis hinbekommt. Ich glaube, das lässt sich so in der Breite nicht realisieren, wie es eigentlich für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen oder vieler deutscher Unternehmen notwendig wäre. Von daher, glaube ich, wird das eher so ein Durchwursteln, wo man auf der Seite auch schauen muss, wo die Einsparungen kommen, weil es muss ja eingespart werden, welche Ecken das sind, ob die zum Beispiel konsumschädlich sind oder wen die da am meisten treffen. Also ich glaube, einen großen Schub werden wir dadurch nicht kriegen und Berlin steht da genauso unter Druck wie jetzt demnächst die neue Pariser Regierung und auch die anderen Länder im September bei der EU dann ihre Haushaltsentwürfe einzureichen. Und ich glaube, da wird es noch viele Diskussionen geben.
Ja, Sie haben das Wort Wettbewerbsfähigkeit angesprochen. Ist Deutschland denn dann aus Ihrer VWL-Sicht aktuell irgendwie annähernd wettbewerbsfähig, sagen wir es mal so, annähernd wettbewerbsfähig?
Naja, es kommt, glaube ich, immer auf die Bereiche drauf an. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen durchaus sehr, sehr wettbewerbsfähig sind. Wir haben halt Probleme bei den energiekostenintensiven Branchen, gerade Industrien, aber wir sind in vielen Dienstleistungsbereichen sehr, sehr gut. Wir sind in vielen innovativen Themen sehr gut. Wir sind im Biotech-Bereich sehr gut. Wir sind im Maschinenbau nach wie vor führend in vielen Gebieten und ich glaube, wir haben da auch viel Potenzial nach vorne. Aber es trifft halt manche Branchen härter als andere, wo die Strukturbrüche einfach auch größer sind. Und das sind natürlich vor allem die energieintensiven Bereiche, wie schon angesprochen, Stahlindustrie oder Autoindustrie als Beispiele.
Jetzt hatten wir auch gerade neue Inflationszahlen in Deutschland und im Euroraum. In Deutschland 2,2% Inflation, im Euroraum 2,5%. Hätte ich gesagt, erstmal gute Nachrichten für Verbraucher und auch für die Börse dann.
Ja, ich würde sagen, gute Nachrichten und vor allem wichtig ist der Trend einfach. Also der Inflationstrend, der ist nie gerade. Wir werden immer schon wegen Basiseffekten und einzelner Schwankungen in gewissen Bereichen gewisse Trends haben. Aber was wir jetzt an der Inflationsfront in Deutschland und auch in der Eurozone insgesamt sehen, das Thema Energiekosten levelt so langsam aus, dass dadurch der Trend nach unten geht. Es kommt momentan ein bisschen durch die Warenpreise, die nach unten gehen. Auch Nahrungsmittelpreise lassen noch ein bisschen nach. Und nach vorne wird entscheidend sein, wann die Dienstleistungspreise einfach nachlassen. Die wachsen in Deutschland immer noch jeden Monat um 3,9%. Das ist ziemlich stabil. Das ist ein ähnlicher Effekt, den wir auch in der US-Inflation sehen. Und das ist, glaube ich, der Bereich, wo Entspannung rein müsste. Weil wir wissen, Dienstleistungen sind sehr arbeitsintensiv. Die Löhne steigen relativ stark in Europa wie in den USA. In Deutschland natürlich auch. Und solange dieses Thema hier nicht ein bisschen Ruhe reinkommt, also solange der Arbeitsmarkt immer noch trotz der Wirtschaft, obwohl der moderaten wirtschaftlichen Entwicklung, immer noch relativ stark ist, solange kommt da auch keine wirkliche Abwärtstrend rein. Und da haben wir eigentlich die Hauptsorge momentan. Und nach vorne muss man natürlich jetzt schauen, was eben passiert. Auch von den Wahlen her, was es da für neue Impulse gibt. Aber in Deutschland würde ich jetzt mal sagen, wir können vielleicht im Sommer sogar unter die 2%-Marke fallen, wenn es gut geht von den Basiseffekten her auch. Aber im Jahresverlauf bis Jahresende, glaube ich, werden wir wieder über 2% sein. Mhm. Und in den USA ein Tick höher. Aber das sind Levels, mit denen eigentlich die Notenbanken und der Markt ganz gut leben kann.
Ja, Herr Greil, dann kommen wir langsam noch mehr zu den Börsen und den Aktien. Warum wir Sie ja auch eingeladen haben, ist, Sie haben ja mit Merck Fink und Quinté zusammen einen Ausblick für das zweite Halbjahr veröffentlicht, der jetzt kürzlich rauskam. Und ich zitiere mal ganz kurz einen Absatz. Dort schreiben sie nämlich, wichtig ist dabei nicht, dass die europäische Wirtschaft voraussichtlich nur halb so schnell wachsen wird wie die amerikanische. Vielmehr ist die Veränderung entscheidend. Die Bedingungen in der Eurozone verbessern sich, während sie sich in den Vereinigten Staaten verschlechtern, obwohl wir keine US-Rezession heraufziehen sehen. Was bedeutet das? Kann Europa und Europa-Aktien endlich mal diese Lücke, die ja schon seit etlichen Jahren proklamiert wird, dann schließen? Oder ist es immer noch nicht so weit?
Also von Lücke schließen würde ich nicht reden. Ich glaube, das ist unrealistisch. Da gibt es einfach zu viele Faktoren, die Wall Street auch kurz- wie langfristig unterstützen. Aber rein vom Konjunkturtrend sehen wir das so, wie es da steht. Also wir werden in der Eurozone ungefähr dieses Jahr unserer Meinung nach 1% Wirtschaftswachstum haben, in den USA 2%. Also ungefähr das Doppelte. Das spielt erstmal für die USA. Aber in den USA ist natürlich ein höheres Wachstum auch eingepreist, auch aus der Vergangenheit. Die kommen natürlich von höheren Raten. Wir kommen ja eher von niedrigeren Raten. Und da liegt eigentlich schon die Antwort der ganzen Sache. Es läuft ein bisschen zusammen, dieser Wachstumsunterschied. Also bei uns kommt die Dynamik jetzt mal, lassen wir mal die Wahleffekte weg, aber was man so aus den Konjunkturdaten sieht, überwiegend vom Trend her, kommt ein bisschen Schwung rein. In Deutschland spürt man das sicherlich weniger als in anderen europäischen Ländern, aber auch ein bisschen zumindest, weil die Verbraucherstimmung ist vom Trend her besser. Auch die Einkaufsmanager-Indizes, alles geht so ein bisschen vom Trend her in die richtige Richtung. In den USA geht es eher seitwärts bis leicht abwärts. Wichtig ist für die Weltwirtschaft und ist natürlich auch für unsere Exportindustrie, dass es in den USA jetzt nicht wegbricht oder so. Und danach sieht es eben nicht aus. Wir sehen in den USA ein Soft Landing. Das heißt eben, dass wir dann auch vom Wachstum her vielleicht ein bisschen unter 2% fallen, aber wir sehen da keine Rezession kommen, auch keine große Gefahr. Die Amerikaner halten sich relativ gut und das wäre natürlich ein schönes Szenario, wenn jetzt in den USA auch der Inflationstrend so langsam mal Richtung 2,5-2% geht, weil dann die Fed dann auch senken kann. In den USA sind die Finanzierungsbedingungen, die Zinsen einfach höher, die Notenbankzinsen, als in Europa. Und dann hätte man da auch eine Unterstützung, dass es da dann ein bisschen zeitverzögert dreht. Bei uns haben wir eigentlich den wirtschaftlichen Tiefpunkt aus unserer Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt rein vom Zyklus her gesehen, ungefähr im ersten Quartal.
Ja, Sie haben das Thema Zinsen angesprochen. Da gab es ja auch in den vergangenen Monaten immer und immer und immer wieder die nächste Enttäuschung, vor allem in den USA. Wird diese Enttäuschung, dieses Enttäuschungspotenzial dann jetzt bald mal nachlassen?
Sie meinen, dass die Fed jetzt schneller die Zinsen senkt?
Genau.
Ja. Ich glaube, das ist ein Thema, das wird nachlassen. Natürlich war es so, dass man zum Jahresbeginn, dass der Markt noch, wie wir auch, irgendwie so rund 5, 6 Leitzinssenkungen dieses Jahr erwartet hat. Jetzt sind noch 1, 2 eingepreist. Ich glaube, das ist auch realistischer. Es kommt natürlich durch diesen verzögerten Inflationsrückgang und durch die stärkere Wirtschaft als erwartet in den USA, was ja positive Seiten hat. Aber ich glaube, es ist mittlerweile sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Fed nach der Sommerpause, sprich bei ihrer Sitzung im September, die Zinsen oder die Leitzinsen zum ersten Mal senken wird. Warum? Weil wahrscheinlich die Inflationsdaten noch ein bisschen besser werden. Ich denke auch, dass sie es da machen sollten, weil die nächste Sitzung dann schon sehr nah an der US-Präsidentschaftswahl liegt und das ein Politikum ist, wenn die Fed da zum ersten Mal die Leitzinsen senkt. Das wird sie nicht machen wahrscheinlich, wenn es nicht unbedingt wirtschaftlich jetzt notwendig ist. Und von daher wäre das Timing sehr, sehr gut. Und wenn es die Fed macht, dann oder sich andeutet, dass es die Fed macht, dann wird die EZB wahrscheinlich diesen Schritt im September aus unserer Sicht aus auch gehen. Und wir glauben, dass wir eben bei beiden Notenbanken den nächsten Schritt dann im September sehen.
Ich zitiere nochmal aus dem Halbjahresausblick. Und zwar schreiben Sie, Quinté bleibt bei Aktien insgesamt leicht übergewichtet, mit dem größten Einzelengagement bei US-Aktien, was allerdings primär die längerfristigen Megatrends in Bereichen künstliche Intelligenz widerspiegelt. Die Privatbank hält auch weiterhin an ihrer Position in globalen Small-Cap-Aktien fest, was ich auch sehr spannend finde. Erst einmal die großen Megatrends, sage ich mal, oder die großen Megacap-Aktien, Magnificent Seven, so heißt es, das bleiben weiterhin erstmal die Favoriten?
ich würde sagen, die gehören mit zu den Favoriten weiterhin. Ja, definitiv. Ich meine, von den ganzen Megatrends, die man momentan hat, und das ist ja eine ganze Latte, steht natürlich KI oder AI völlig im Mittelpunkt, das ist klar. Und wir denken mal, dass wir da am Anfang von einer wirklich neuen Entwicklung sind. Mhm. Also man könnte das vielleicht so auf den Punkt bringen, wenn man auf eine Party geht, am frühen Abend um 9 oder 10, die vielleicht bis 3 geht, und wir zwei gehen da rein, dann sagen wir wahrscheinlich, wow, hier ist nicht so viel los. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die coolen AI-Kids noch gar nicht da sind. Die kommen nämlich erst später.
Aber wir sind doch schon da.
Ja, wir sind schon da. Aber ich will damit sagen, dass wir, glaube ich, nach vorne da noch sehr viele Überraschungen sehen, über die wir heute noch gar nicht denken. Nicht nur bei den bestehenden Unternehmen. Ich glaube, der Markt wird auch breiter werden. Wir werden auch neue Unternehmen sehen, vielleicht auch Abspaltungen. Es ist ja ein Riesenmarkt, wo sich sicherlich einiges tun wird. Und ich glaube, dass es nach vorne jetzt sehr, sehr spannend ist. Wir glauben, dass man da strukturell dabei bleiben sollte. Natürlich jetzt nicht mit unendlichem Risiko. Also nehmen Sie eine Aktie wie Nvidia zum Beispiel, die wir auch in unseren Portfolios haben. Wenn die sich verdoppelt oder wenn die entsprechend steigt, dann nehmen wir natürlich immer wieder Gewinne mit, um einfach natürlich das Risiko auch von einem Einzelwert nicht zu groß werden zu lassen. Aber ich glaube, dass die meisten der Magnificent Seven ins Depot gehören. Und wir haben es ja im ersten Halbjahr gesehen. Also ich glaube, die Performance von den 7 Aktien war bei rund 140% im Vergleich zum S&P 500, der insgesamt, glaube ich, 15% gemacht hat. Und wo liegt der DAX? Also wenn man es vergleichbar macht als Kursindex, nicht mal bei 6%. Also das zeigt ja auch im ersten Halbjahr die Tendenz. Und wir bleiben da sicherlich dabei. Wir glauben, dass US-Aktien strukturell wie in den letzten Jahren durchgehend eigentlich das beste Chance-Risiko-Verhältnis haben. Deswegen strukturell, oder wie wir sagen, in der strategischen Asset Allocation das höchste Gewicht ganz klar auf USA auch weiterhin. Aber wir glauben, dass Europa gerade taktisch jetzt, also wenn man mal so einen kürzerfristigen Horizont, so 6 Monate bis ein Jahr mal sieht, dass wir da jetzt ein Aufholpotenzial haben und dass man da sicherlich ein paar mehr europäische Aktien als normal dann halten kann.
Mhm. Gibt es da Favoriten? Also ich meine jetzt branchenmäßig, ländermäßig bei den europäischen Aktien?
Nee, wir gehen eigentlich in der Breite erstmal her und investieren in europäische Aktien, haben natürlich Aktienanalysten, die das dann auf Einzelwerte runterbrechen, aber wir haben jetzt da keine konkreten Schwerpunkte, nehmen das relativ marktbreit mit.
Small Caps haben wir angesprochen, es heißt sehr günstige Bewertung und das habe ich mir letztens auch nochmal angeguckt, ja, sehr günstig im Vergleich zu den Big Caps. Steht das aber mit den Small Caps da nicht so ein bisschen im Gegensatz zu den Magnificent Seven?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Ergänzung. Also wir investieren in globale Small Caps und globale Small Caps sind dominiert, das muss man ganz klar sagen, von US-Small Caps, also von der Breite eigentlich der US-Wirtschaft. Und die sind tatsächlich günstig bewertet und profitieren natürlich in so einer Phase, wo es wirtschaftlich abwärts geht, von relativ günstigen Bewertungen. Die sind momentan noch nicht so gefragt. Und die kommen normalerweise dann so Richtung, wenn die Bewertung günstig ist und sich so langsam ein Boden in der Wirtschaftsentwicklung abzeichnet, kommen die sehr gerne wieder in Mode. Und wir glauben, dass da das Timing relativ gut ist, da dabei zu sein. Auch mal, wenn man sonst da nicht viel investiert ist und ruhig auch als Diversifikationspunkt einen Gegenpol zu den großen Werten zu haben. Weil sich von den 7 Top-Aktien abhängig zu machen, so aussichtsreich die sind, da wird es auch zwischendrin mal krachen. Wir wissen alle, dass Korrekturen da richtig wehtun können. Und ich glaube, in dem Moment, wo die mal deutlich korrigieren, kann man vielleicht auch mit Small Caps auch ein gewisses Gegengewicht schaffen, weil dann die Reaktionen meistens ein bisschen verschoben auch sind.
Sie haben eben einmal so das Portfolio bei sich angesprochen. Kann man da so ein bisschen verraten, was sind da im Moment jetzt außer Small Caps? Sie haben gesagt, US-Aktien bleiben es weiterhin und Europa-Aktien werden ein bisschen mehr beigemischt. Was sind da sonst so die Trends allgemein?
Naja, wir haben natürlich eine globale Asset Allocation. Wir haben natürlich auch Schwellenländer dabei, wobei wir da momentan auch nicht jetzt groß übergewichtet sind. Wir sind da relativ neutral unterwegs. China sind wir nicht mehr so optimistisch, waren wir mal optimistischer. Ich glaube, da hat man die Entwicklungen gesehen. Aus Diversifizierungsgründen macht es durchaus mal Sinn, auch so den Pazifikraum anzuschauen, Südostasien, aber auch runter nach Australien, damit man da so ein bisschen breitere Diversifizierung reinkriegt. Und auf der Aktienseite glauben wir eben, wie gesagt, langfristig kommen sie sowieso um die US-Aktien und um die großen Werte nicht rum. Also die sind absolut der Kern des Portfolios und dann dreht sich der Rest wirklich um Diversifikation der Risiken.
Was ich auch noch spannend fand, das habe ich auch gerade gestern erst gelesen, dass sich US-Investoren scheinbar etwas mehr aus dem DAX zurückziehen. S&P Global Markets Intelligence hat herausgefunden, dass Ende 2023 nur noch 39% der DAX-Aktien in nordamerikanischer Hand war, sagen wir jetzt mal. Und das waren 4,4 Prozentpunkte weniger als 2022, also schon ein Stück, obwohl 39% natürlich immer noch viel ist. Ich sag mal, ja, wie kann man das einschätzen? Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es egal?
Naja, einerseits ist es eine Zahl, die atmet einfach. Wir sehen das ja im DAX, was von den DAX-Aktien in ausländischer Hand liegt. Das war ja vom Trend her eigentlich immer steigend. Mhm. Aber wenn es auf einzelne Investoren geht, atmet das schon. Ich glaube, dass zum Beispiel von US-Investoren teilweise natürlich auch die politischen Entwicklungen in Europa gesehen werden, also die Verschiebungen Richtung rechts, haben da sicherlich, oder auch Richtung linken Rand, also Richtung der Ränder, haben da sicherlich auch für einige Sorgen geführt. Ich glaube, das werden wir jetzt auch in Frankreich sehen. Also schauen wir mal, wie sich die großen angelsächsischen Investoren da verhalten, wenn es je nach Wahlausgang, aber auch in Deutschland nicht, weil wir haben im September 3 Landtagswahlen in ehemaligen Ostbundesländern. Und ich denke mal, dass wir da auch je nach Ausgang, aber wenn man heute die Umfragen sieht, natürlich auch zusätzliche Sorgenfalten von ausländischen Investoren sehen. Und das tut dem Finanzstandort Deutschland natürlich nicht gut. Und die Amerikaner sind da relativ flott mit ihren Geldern, die woanders hin zu verschiffen oder auch wieder verstärkt in den USA zu investieren, weil sie natürlich momentan sehen, der Weltindex ist zu 70% von USA, also von ihnen selbst dominiert. Und man muss immer sagen, die USA sind ein Land mit über 50 Bundesstaaten. Also im Vergleich zu Europa ist das einfach eigentlich auch eine komplette Diversifikation, wie wir sie bei uns hat, wenn wir sie in Europa insgesamt investiert.
Ja, absolut. Was ich spannend fand bei Merck Fink, sagen Sie, Sie bieten strategische Vermögensplanung. Da würde mich einfach mal interessieren, also das machen Sie ja vor allem für größere Kunden, muss man dazu sagen. Aber wie sieht denn sowas aus und wie können da auch Privatanleger sozusagen, was können Privatanleger sich davon mitnehmen?
Naja, das Wesentliche ist natürlich, dass wir je nach Risiko, Tragfähigkeit und je nach Risikoeinstellung der Kunden, wie es andere Häuser auch machen, versuchen erstmal eine richtige Strategie aufzustellen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass man den richtigen Risikomix hat aus verschiedenen Anleihearten, Aktienarten, weiteren Investments in Rohstoffe, auch berücksichtigt, was es auf der Immobilienseite, also das Ganze ganzheitlich sieht. Das ist eigentlich für uns das Wichtigste und was wir unter Vermögensplanung erstmal verstehen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das Entscheidende dabei, wenn man so eine Planung aufstellt, dass es nicht nur für den Kunden erstmal grundsätzlich vom Typen her passt, sondern vor allem dann auch eben die Risikogeschichte wirklich zusätzlich noch mehr im Auge hat als früher. Wir haben oft die letzten Jahrzehnte eigentlich gesehen, dass gerade politische Risiken, und das haben ja heute alle im Kopf, also Kriege, Konflikte, die Globalisierung und das Zurückdrehen, was wir heute sehen, bis hin zu den Wahlen und zu den Verschiebungen jetzt auch von den Machtverhältnissen und Neuausrichtung von Ländern und alles, was damit verbunden ist. Das sind natürlich Risiken, die eine Rolle spielen und die natürlich so lang oft relativ in der Luft schweben, solange nicht wirklich was passiert, sich wirklich was verändert. Und ich glaube, darauf sollte man verstärkt gerüstet sein und deswegen spielt das Thema Diversifikation über die Anlageklassen hinweg heute eine viel größere Rolle. Wir verwenden dafür sehr, sehr viel Zeit, arbeiten mit BlackRock als unserem Partner im Risikomanagement zusammen, was uns sehr, sehr wichtig ist, weil das besonders professionell sein muss, wenn es darum geht, Risiken mit Diversifikation. Und das klingt einfach, aber das erfordert enorme mathematische Modelle, das dann auch entsprechend aufzubauen. Und das, glaube ich, ist eigentlich der Kern der Sache, worauf man sich heute mehr einstellen kann.
Also Diversifikation, auch für Privatanleger sicherlich wichtig.
Definitiv.
Was sollten Privatanleger so rohstoffmäßig tun und beimischen?
Naja, Gold ist natürlich offensichtlich erstmal der erste Baustein, der, glaube ich, reingehört und wo man in letzter Zeit keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Größenordnung 5% gilt immer so als Daumenregel. Ich glaube, nach vorne kann man das mindestens unterschreiben. Wir setzen mittlerweile auf breitere Rohstoffinvestments, eben auch in die Industrierohstoffe, vor allem rein in die Energierohstoffe, weil wir halt sehen, und das hat man zum Beispiel gesehen, wie der Ukraine-Krieg losging, alles ist gefallen, was ist gestiegen, die Öl- und die Gaspreise. Also man sieht dann den ausgleichenden Effekt relativ schnell und wenn man sowas nicht im Depot hat, was dann einfach mal dagegen läuft, dann sind natürlich die Negativeffekte, die sich kumulieren, in so einem Moment viel größer.
Sie betreuen ja dann, wie gesagt, auch viele große institutionelle Kunden. Was sind so aktuell deren Sorgen, Nöte? Was beschäftigt die? Kann man da irgendwas so, ohne Namen zu nennen, verraten?
Naja, es hängt immer sehr stark von den Kunden ab. Die einen brauchen einfach mehr laufende Finanzströme, die über Dividenden und Zinszahlungen zu ihnen kommen. Aber was alle momentan vereint, ist so ein bisschen mehr das Streben nach Sicherheit. Also das Thema, wie sichert ihr unsere Portfolios ab? Was ist im Fall, wenn so eine Korrektur kommt? Das ist momentan sicherlich größer in den Diskussionen. Auch wenn wir unseren Kunden sagen, wir sehen überhaupt jetzt keinen Crash oder so im weiteren Jahresverlauf auf uns zulaufen. Das können Sie ja auch in unserem Jahresausblick, den man ja auch in verkürzter Form im Internet auf unserer Webpage nachlesen kann, lesen. Aber ich denke mal, dass da die Sorgen schon deutlich zunehmen. Und die Themen, die diskutiert werden, die drehen sich viel um Politik. Aber ich muss auch immer dazu sagen, Politik wird, es wird sehr viel in Anlagegesprächen, und das war die letzten 20, 30 Jahre immer so, vorher wahrscheinlich auch, über Politik und die Auswirkungen geredet. Aber nehmen Sie Donald Trump. Keiner hat 2016 damit gerechnet, dass er Präsident wird. Er ist Präsident geworden. Und wie schaut die Bilanz aus? Ja, die Wall Street hat während seiner Amtszeit gemessen am S&P 500 zwei Drittel zugelegt. Was hat der DAX in der Zeit gemacht? Nicht mal 20%. Also zumindest auch wenn viele andere Einflussfaktoren da sind. Es hat im Aktienmarkt, zumindest in den USA, nicht geschadet.
Welche Überraschungen kann es aber Ihrer Meinung nach dieses Jahr jetzt noch geben? Sie haben gesagt, okay, es sollte im zweiten Halbjahr grundsätzlich weiterhin ganz gut für Aktien laufen. Man sollte aber sich ein bisschen mehr diversifizieren. Small Caps könnten aufholen. Bei den Zinsen sollte jetzt eigentlich alles einen geregelten Gang gehen. Aber wir wissen wahrscheinlich noch nicht wo, aber es wird irgendwo Überraschungen geben. Wo sind diese Überraschungen denn vielleicht am wahrscheinlichsten?
Ja, einen schwarzen Schwan kann ich Ihnen jetzt auch nicht vorher sagen. Aber es gibt natürlich viele Punkte, wo man sich Sorgen machen kann. Man jenseits von den ganzen politischen, China ist immer ein Überraschungsfaktor, wo was kommen kann. Ich glaube, man muss sich in den USA bewusst sein, da sind zwei Kandidaten, die sind 159 Jahre zusammen alt. Gesundheitlich, da kann noch viel passieren, bis 5. November, bis gewählt wird, geschweige denn bis zur Amtseinführung im Januar nächsten Jahres. Aber ich glaube, wirtschaftlich gesehen sollte man schon sehr genau im Auge haben, was vor allem die Inflations- und die Zinstrends machen. Denn so eindeutig ist das nicht. Also unser Grundszenario ist auch, dass die Inflation leicht runterkommt. Die Daten sprechen dafür, das Umfeld. Und dass damit auch das Zinsniveau, auch die 10-jährigen Renditen leicht fallen. Also was wir vorher gesagt haben, so eine gewisse Normalisierung. Natürlich auch Notenbank unterstützt und so. Ich glaube, dass es aber kein Selbstläufer ist. Es ist nicht gesagt, dass der Trend jetzt in diese Richtung geht. Vor allem, wenn die Inflation wieder anziehen sollte. Das könnte von der Energiepreisseite kommen, was momentan relativ wenig auf der Rechnung ist. Sieht momentan nicht so direkt danach aus, aber es ist schon eine gewisse Nervosität drin. Und der Markt ist da durchaus nicht unanfällig. Natürlich, wenn es länger bleibt, das könnte aber auch rein von der normalen Preisseite, von der Lohnseite kommen, dass da überhaupt keine Entspannung reinkommt, dass die Dienstleistungspreise weiter die Inflation treiben. Und der dritte Faktor ist natürlich, wenn wir die politischen Entwicklungen so kriegen würden, dass wir tendenziell verschuldungsaffinere Regierungen bekommen in Frankreich, in den USA mit Trump und seinem Gefolge, dann spricht das natürlich tendenziell rein von der Seite, nicht wirtschaftlich, was wir heute sehen, aber rein von der Seite für höhere Zinsniveaus. Und das verunsichert die Märkte momentan und macht den Trend auch gar nicht so klar. Also man sieht, wenn Sie sich mal die 10-jährigen Treasury-Renditen anschauen, die springen schon ziemlich hin und her. Da ist Nervosität drin, das ist ein gewisses Band, wie die seitwärts laufen. Aber so langsam, umso wahrscheinlicher Trump wird, umso mehr nehmen die Sorgen zu und dann ziehen die Zinsen auch, könnten auch überraschend nach vorne anziehen, was eigentlich, wie gesagt, das wirtschaftliche Szenario so momentan gar nicht hergibt.
Ja, Herr Greil, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Wir haben schön das Aktuelle, finde ich, eingeordnet, ein bisschen den Ausblick aufs zweite Halbjahr gegeben, versucht so ein, zwei Nadelstiche zu setzen, wo Überraschungen herkommen könnten. Vielleicht können Sie ganz zum Schluss, weil wir jetzt auch wild durchgegangen sind, noch mal ganz kurz so diesen Ausblick fürs zweite Halbjahr zusammenfassen. Und haben wir jetzt irgendeinen Punkt noch nicht angesprochen davon?
Ja, ich denke mal, konjunkturell sieht das zweite Halbjahr ganz okay aus. Es ist nicht überbordend gut, aber wir kriegen in den USA noch eine leichte Abschwächung, aber die ist in Grenzen, würde ich sagen. In Europa eine leichte Beschleunigung vom Wachstum aller Voraussicht nach. Das gleicht sich so ungefähr aus. In China haben wir eine Wirtschaft, die relativ gemischt momentan von den Daten unterwegs ist, so mit 4,5% gut dieses Jahr wachsen dürfte. Und ich glaube, damit haben wir eine Weltwirtschaft, die relativ stabil unterwegs ist. Das ist schon mal die gute Nachricht. Und ich denke, der Inflationstrend hilft momentan. auch für eine gewisse Normalisierung zu sorgen in Richtung Notenbankpolitik. Es kommt ein bisschen Entspannung von der Seite rein. Ich denke mal, von daher sind die Szenarien eigentlich ganz gut, dass auch Aktien wieder ein bisschen nach oben laufen, mit zwischendrin mehr Volatilität, die wir einfach in den kurzfristigen Zyklen haben. Aber ich glaube, dass drüber gelagert der Megatrendzyklus, angeführt natürlich von KI, letztendlich die Richtung schon vorgibt, dass wir weiter uns positiv entwickeln. Und man sollte sich durch die politischen Szenarien, glaube ich, nicht verrückt machen lassen. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste aus meiner Sicht fürs zweite Halbjahr. Das sind keine guten Entwicklungen, was wir momentan bei den Wahlen sehen. Aber bisher hat man jetzt auch keine Katastrophe. Und was immer wieder für Hoffnung sorgt, vielleicht als Schlusswort, ist, dass die Märkte letztendlich auch die Politiker relativ schnell wieder in den Griff kriegen. Also denken Sie an die Pläne von Frau Meloni, denken Sie an die Pläne von Liz Truss, als die in Großbritannien ihren Regierungsplan damals vorgestellt haben, der nicht finanziert war. Die Frau war 14 Tage später weg. Frau Meloni ist momentan auch diszipliniert von den Märkten letztendlich auch und von der EU, weil sie nicht anders kann. Und wenn sowas in Frankreich auch passiert und Trump es nicht überdreht, dann haben wir vielleicht unsere ganzen geopolitischen Sorgen, die wir heute im Kopf haben, mal abgesehen von Umweltfaktoren wie Putin, mehr im Griff, als es momentan scheint oder unser Bauchgefühl erahnen lässt.
Ja, Robert Greis von MacFin, ganz herzlichen Dank für das sehr spannende Interview. Hat mir Spaß gemacht.
Bedanke mich auch. Vielen Dank.
Und damit bleibt mir wie immer nur zu sagen, bleibt investiert.